Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Silke Kaiser. Sie ist Autorin, Filmemacherin und Visionärin. Und ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Silke.
Hallo, liebe Nathalie, ich freue mich auch sehr.
Magst du dich am Anfang ein bisschen vorstellen, wer du bist und was du im Moment machst?
Ja, also ich bin Drehbuchautorin, sagt man immer so schön vom Grundberuf Drehbuchautorin, Dramaturgin, habe an der Filmhochschule in Babelsberg studiert, sehr, sehr lange als Drehbuchautorin gearbeitet. Und habe dann 2012 die Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen beendet und bin seit da nicht mehr in der Filmbranche tätig. Und habe dann ein kleines Coaching-Unternehmen gehabt für Stresspräventionstraining mit Pferden, Energiearbeit mit Pferden. Einfach weil ich seit mein erstes Pferd 2005 in mein Leben getreten bin, so ein bisschen sich der Fokus verändert hat und ich gemerkt habe, dass ich einfach über meine Pferde sehr, sehr viel lernen kann. Das wollte ich mit Menschen teilen. Und als ich dann krank geworden bin, war es im Grunde so, dass die Pferde mir, ja, tatsächlich, wäre jetzt nicht so pathetisch zu sagen, mir zurück ins Leben geholfen haben oder tatsächlich auch an dem Moment auch tatsächlich wirklich geholfen haben, am Leben zu bleiben. Genau. Also es war ein schwerer Burnout mit verschiedenen Dingen und so war das. Und dann sind wir 2017, haben wir dann unser Projekt begonnen, nach Portugal auszuwandern. Und da sind wir jetzt und leben wir jetzt seit 2 Jahren. Und ich habe einen Stiftungsverein mit meiner Familie und guten Freunden ins Leben gerufen, wo wir, also Tierschutz, Naturschutz, wo wir jetzt Projekte machen. Und das ist meine Tätigkeit. Genau. Und ja.
Ja, mich würde jetzt so ein bisschen interessieren, was würdest du denn jetzt zurückblickend sagen, was zu diesem Burnout geführt hat? Also welcher Teil deiner Arbeit oder vielleicht auch welcher Teil von dir?
Also schwer zu sagen. Also natürlich Teil meiner Arbeit, weil die Filmbranche ist sehr schwierig in Deutschland. Und ich scherz manchmal und sage, der Drehbuchautor ist das Plankton in der Nahrungskette der Filmindustrie. Also wir sind das, was es unbedingt benötigt, damit es Leben braucht, aber tatsächlich auch das letzte Glied in der Nahrungskette. Also ein Drehbuch wird immer so verstanden als Arbeitsgrundlage. Also wir sind weit davon entfernt, Arbeitsbedingungen zu haben, wie zum Beispiel jetzt in den USA, wo Urheber, also wir haben natürlich auch ein Urheberrecht, aber unsere Werke werden nicht als eigenständig verstanden, sondern immer so, dass der Regisseur im Grunde dann die Umsetzung macht. Und es wird auch oft, manche Menschen wissen überhaupt nicht, dass es Drehbuchautoren gibt. Die denken dann, es ist ein Film von, also dass der Regisseur sich das ausgedacht hat. Das gibt es natürlich manchmal, es gibt Autorenfilme. Aber in der Regel ist da ein Drehbuchautor, dessen Grundidee das war, originäre Idee, man schöpft aus sich selbst. Also man schreibt nicht einfach was, was losgelöst von allem möglich ist. Ne? Und wenn man natürlich dann mit diesen Ideen draußen ist und mit diesen Ideen arbeitet, ist es immer sehr persönlich natürlich, auch wenn man sehr professionell ist und dann nicht, also auch bereit ist, das loszulassen und auch wirklich damit zu arbeiten. Aber es ist halt, es gibt halt kein objektives Kriterium, was ist gut, was ist nicht gut. Ne? Also es ist jetzt nicht wie beim Ingenieur, es funktioniert was oder nicht, sondern es hat sehr viel mit Geschmack zu tun.
Ja.
Und es ist eine Branche, wo sehr viele Quereinsteiger sind. Also wir, mein Mann und ich, wir haben das studiert. 4 Jahre an der Filmhochschule. Wir haben unglaublich viel Wissen über Filmgeschichte, Filmästhetik, verschiedene dramaturgische Strukturen. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man im deutschen Redaktionssystem auf dieses Know-how trifft, sag ich mal. Deutschland hat die Redaktion einfach eine unglaubliche Macht. Und es ist bei denen sehr viel Druck und dieser Druck wird einfach weitergegeben. Und darum sind die Arbeitsbedingungen wirklich hart. Die ersten Ideen werden immer umsonst geliefert und man, wie soll man das sagen? Also ich hatte mit einer Freundin, die ist Romanautorin, haben wir lange darüber geredet. Also wenn man kreativ tätig ist, Also ich war immer unglaublich schnell, unglaublich effektiv, aber man vergisst, dass man damit natürlich einen Raubbau an sich selbst betreibt. Also, dass man, wenn man eine Idee schreibt oder ein Exposé, bräuchte man eigentlich 2 Wochen, wo man im Grunde nichts macht und erstmal wieder die Akkus füllt und auch mal wieder so ins Leben erst geht und wieder guckt, sich Inspiration sucht und so. Und das war aber nie meine Arbeitsrealität. Also, ich habe 10 Jahre gearbeitet, als Dozentin an der Filmhochschule mit einer Zweidrittelstelle plus hauptberuflich Drehbuchautorin. Also, ich habe jede Woche ein Serienbuch geschrieben und habe parallel noch Langfilmideen entwickelt. So. Und dann hatte ich noch ein Kind und irgendwann hatte ich dann Pferde. Und dann haben wir noch ein Haus gebaut und saniert, ein altes. Und dann kam noch ein sehr krankes Pferd in mein Leben dazu, um den ich sehr gekämpft habe. Und diese ganze Melange, die hat tatsächlich dazu geführt, dass es eine ganz gravierende Überarbeitung gab. Und was aber mein persönliches Problem war, war, dass es einfach gekoppelt war damit, dass ich mich sehr, sehr stark über die Leistung definiert hat. Ne? In dem Moment, wo dann die Leistung weggefallen ist, in Kombination damit, dass sie auch noch die Pferde zu versorgen hatte, die dann ihr Zuhause verloren hätten, ist einfach was entstanden, wo für mich so klar war, wenn ich aufhöre, verliere ich meine Identität. Ne? Und möchtest du was zwischendrin fragen oder soll ich
Nein,
weitermachen?
nein, du kannst so. Alles gut.
Vielleicht nicht über dich zu übergehen. Genau, mit der Identität und dass ich, jetzt habe ich leider blöderweise durch die Frage den Faden verloren, aber
Du hast gesagt, dass du darüber
danke.
deine Identität eigentlich festgemacht hast. Oder
Genau.
dass du wusstest, du verlierst deine Identität. Nein, du hast gesagt, du verlierst deine Identität,
Ja,
wenn du
genau.
das aufgibst, ja.
Genau, und ich war eher so das, was man ein Enfant terrible so ein bisschen nennt. Und ich hatte auch eine Ausbildung schon abgebrochen gehabt, als ich auch dann, also meine Tochter wurde geboren, ich hatte auch gar keine Ausbildung und nichts. Und was ich dann sehr, sehr schnell gemerkt habe, war, ich habe angefangen zu studieren. Ich war sehr früh, wurde ich für einen Preis nominiert. Mein Dramaturgieprofessor, für den war ich die große Dramaturgie, also so ein bisschen so, ja, der hat mich sehr gehypt. Und dann habe ich gemerkt, dass einfach so diese Draufschau auf mich gesellschaftlich sich total verändert. Also auch von meinem Vater, der war plötzlich stolz auf mich und so. Und das war natürlich was, wo auch gar keiner mehr so tief geguckt hat, ne? Wie bin ich sonst so irgendwie drauf? Und das war so das perfekte, ja, fast schon Korsett, Vehikel. Dann kam natürlich irgendwann Geld dazu, ein großes Auto und sonst was. Und dann habe ich gemerkt, fragt irgendwie eigentlich gar keiner mehr so. Geld plötzlich nicht mehr als sperrig. Und das ist natürlich ein angenehmer Zustand gewesen. Und dieses alles wollte ich natürlich nicht aufgeben. Also dadurch gab es dann wirklich so diese Bausteine, wo ich gemerkt habe, Pause machen oder ist nicht möglich. Und dann ist es natürlich in dieser Freiberuflichkeit, das Dilemma hat jeder Freiberufler, wir als Autoren ganz besonders. Wenn du natürlich Aufträge kriegst, kriegst du Aufträge, nimmst du die an. Weil, um dann irgendwann in der Position zu sein, dass man dann wirklich weiß, auch wenn ich jetzt Nö sage, kommen immer noch so viele nach, das ist ja nochmal ein anderer Schritt. Also muss man noch ein bisschen länger als 10 Jahre in dem Ding unterwegs sein und wirklich richtig schon Preise und sonst was, ne? Weil es gibt sonst immer jemand, der die Arbeit macht. Und das kommt halt einfach dann auch dazu, dass man dann die Aufträge annimmt. Weil wenn sie da sind, sind sie gerade da.
Okay, also du hast dich früher sehr über deine Arbeit und die Leistung definiert. Wie ist es denn heute? Wie würdest du denn dein Leben heute beschreiben?
Ja, interessante Frage. Heute definiere ich mich tatsächlich, also ich glaube, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, gar nicht mehr das, was ich tue. Ich glaube, man muss es so ausdrücken. Also man könnte jetzt nicht mehr sagen über Leistung, weil es jetzt andere Maßstäbe sind, aber ich habe schon noch sehr, sehr hoch den Anspruch, etwas Sinnvolles zu tun, vor allen Dingen auch für die Gesellschaft zu tun und auch einen Mehrwert im Leben von anderen zu schaffen, ne? Also einfach jetzt nur so gemütlich vor mich hin zu leben und das käme mir jetzt nicht in den Sinn. Also so dieser ja, diese Gemeinschaft und dieses, dass man ein Teil vom Ganzen ist, das ist für mich schon was, was sehr, sehr relevant ist. Und gerade jetzt, wir sind, also durch das, dass ich hervorragend verdient habe, dann durch Immobilien sanieren mit sehr viel Geschmack und auch gut verkaufen in einer relativ komfortablen Situation. Das bedeutet dann aber natürlich nicht, dass ich dann jetzt Däumchen drehe, sondern ich finde gerade dann, und das war halt auch die Idee mit dem Stiftungsverein, überlegt man sich halt was, wie man dann wiederum das, was man selber schöpft, also wie bei mir jetzt eben dieser Kurs dann Hof der Pferde, dass man das versucht, in so ein Umverteilungssystem
Ja.
zu bringen, ne? Und ja.
Wir gehen ja gleich auf die Pferde noch ein, auf jeden Fall, aber vielleicht mal vorneweg noch, was ist denn für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben?
Das ist tatsächlich, wenn man sich, wenn man sich innerlich frei fühlt. Also ich würde jetzt heute überhaupt nicht, natürlich hat, also frei sich die Zeit einteilen zu können. Also das ist ziemlich alternativlos, war es immer. Also darum bin ich Autorin und Freiberuflerin geworden. Mich mit den Sachen beschäftigen zu dürfen, die mich interessieren. Aber alles das wäre, finde ich, nix wert, wenn innerlich ständig Unfrieden ist, ne? Also dieses innerlich Frieden, das ist für mich tatsächlich dann ein freies Leben. Also dass man aufsteht und freut sich auf den Tag. Und dann natürlich auch die Freiheit, wirklich Pausen machen zu dürfen, wenn man Pausen braucht. Also ich bin auch nach dem Zusammenbruch, also es ist ein bisschen so, wie wenn ein Auto einen Kolbenfresser hat, also so auf die 100%, die ich vorher hatte, komme ich einfach nicht mehr. Das zu akzeptieren, ist nicht ganz leicht gewesen. Und darin sich einrichten zu dürfen, wäre für mich also die eigenen Grenzen zu akzeptieren, auch ein Gefühl dafür zu haben, was man selber kann, das wertzuschätzen. Sich nicht zu vergleichen, also tatsächlich auch wirklich zu merken, also die eigene Individualität im guten Sinne, also nicht Eitelkeit, sondern wirklich Individualität zu schätzen, zum Ausdruck zu bringen, ein Gefühl dafür zu bringen, was man überhaupt vielleicht in diesem Leben beizutragen hat. Sich den Mut zu sammeln, das nach außen zu bringen, die Disziplin zu haben, es umzusetzen, den langen Atem zu haben, es umzusetzen. Also alle diese Dinge, die subsumieren für mich schon unter Freiheit, weil für mich Freiheit jetzt nicht Beliebigkeit und Willkür ist, sondern Freiheit ist für mich ein sehr, gepaart mit einer sehr großen Verantwortung, würde ich sagen. Mit der man auch wirklich umgehen können muss, ne?
Ja.
Also, das sagen ja viele Menschen, die sagen, ich könnte dass sie nie freiberuflich oder so sein könnten. Oder ja, weil wenn so ein Tag so vor einem liegt und man hat die Freiheit, ihn zu gestalten, da gehört was dazu, dass man ihn dann auch gestaltet und nicht verplempert.
Ja. Ja, genau. Ja, das ist wieder ein neuer Aspekt. Das sagt ja jeder Speaker irgendwie doch was anderes. Das ist immer ganz interessant. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass die Pferde so auf deinem persönlichen Weg einfach eine ganz große Rolle gespielt haben. Wie siehst du denn, du hast ja auch dieses Buch geschrieben, das Kleingedruckte zwischen Mensch und Pferd heißt es, glaube ich. Welche Bedeutung haben denn, würdest du sagen, ganz allgemein Pferde im Leben von Menschen oder können sie haben?
Du sagst nur Pferd, ich krieg schon ein Kloß im Hals und bin schon, schon berührt, allein bei der Vorstellung von der Antwort. Ich muss kurz nachdenken, wie ich das gut auf den Punkt bringe. Weil Pferde ja für jeden Menschen eine andere Bedeutung haben, aber ich glaube, Pferde, wenn die ins Leben von einem Mensch treten, bieten sie immer die Möglichkeit, dass dieser Mensch zu sich selber finden kann oder im Grunde, wenn ich jetzt sage, ein besserer Mensch werden, meine ich das jetzt nicht als Wertung, sondern tatsächlich alles, was so in einem liegt und auch brach liegt oft, ins Leben zu bringen und in die Welt zu bringen. Und genau auch diese Balance zu finden und ein Gefühl dafür zu finden, was gehört eigentlich zu meinem Leben und was mache ich so mit und was da gehört da eigentlich gar nicht dazu.
Du hast ja auch Hunde. Nimmst du, also was ist für dich so der Unterschied so vielleicht auch energetisch zwischen Hunden und Pferden?
Ja, das habe ich mir tatsächlich so noch nie überlegt. Also auf einer Seite würde ich sagen, sind Hunde toleranter. Also sie legen es jetzt nicht so auf die Goldwaage, wenn man energetisch mal so ein bisschen offroad ist. Aber auf der anderen Seite können sie oft dann anders oder besser, finde ich, ihre Grenzen ziehen. Ne? Also sie und das Pferd umgekehrt reagiert sehr sensibel auf die eigene emotionale, energetische, kann man sagen, Disposition. Ist aber, finde ich, bei weitem duldsamer als Hunde das wären. Also bei Hunden, wo ich denen jetzt nicht absprechen will, dass die auch, also die gehen auch weit, weit oft über ihre Grenzen und es ist unsäglich, was manchmal Tieren angetan wird. Also nicht mal im Sinne von Schlagen, sondern auch so im Sinne von Projektion oder solche Sachen, ne? Also es sind ja in dem gesellschaftlichen Zusammenleben sind ja manchmal die dollsten Sachen, für uns die Tiere mittlerweile stehen. Ja. Also es ist jetzt nicht ganz scharf gezogen, die Differenzierung, aber vielleicht ist so als Antwort okay.
Ja, also würdest du sagen, dass Pferde einen einfach mehr dazu auffordern, präsent zu sein? War das das?
Ja, also ich sage es manchmal so, dass wenn man mit einem Pferd zusammen, also ein Pferd bietet einem wirklich so die Möglichkeit zu versinken. Und das empfinde ich wirklich als das große Geschenk von Pferden. Und dazu muss man jetzt noch nicht mal spirituell unterwegs sein, dass das funktioniert, sondern das war bei mir schon ganz am Anfang mit meiner ersten Stute, wo ich immer gesagt habe, wenn ich bei der bin, das ist wie so ein Zeitloch. Und ich hätte auch die letzten 3 Jahre, wäre ich nicht so effizient gewesen, wenn ich nicht jeden Tag eine Stunde bei ihr gewesen wäre. Weil ich trotzdem im Tun war, aber das war trotzdem eine Stunde, wo ich unglaublich Kraft getankt war, einfach weil ich mal fokussiert war und in meinen Gedanken mal Ruhe war, ne? So.
Was genau ist denn der Ruf der Pferde?
Der Ruf der Pferde ist ein Selbstcoaching-Kurs, der aus einem Workbook besteht und aus 19, 18, 18 Audiodateien, genau. Ja.
Und magst du das vielleicht noch einfach so ein bisschen, wir hatten ja vorher im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber magst du das vielleicht einfach mal so ein bisschen darlegen, was einen da erwartet?
Ja, also wenn ich darf, würde ich auch gerne noch kurz, wie er halt entstanden
Auf
ist.
jeden Fall, na
Okay.
klar.
Also, weil das ist tatsächlich auch das, wie das Buch entstanden war, das Kleingedruckte. Ich bin 2000, also als ich krank wurde, ich muss da kurz ausholen, bin ich ja über eines meiner Pferde ich bin kurz vorher, bevor ich krank geworden bin, durch eines meiner Pferde durch den Kiri zur Tierkommunikation gekommen und durch die Tierkommunikation dann zum schamanischen Arbeiten. Und ich war wirklich niemand, bei dem man mit der Tierkommunikation offene Türen eingerannt hat. Und ich habe immer gedacht, wie blöd kann man sein, für sowas Geld auszugeben. So. Ich war wirklich weit woanders. Und war dann aber durch den Kiri, also wirklich durch Ereignisse, wo klar war, das funktioniert. Und es hat auch was ganz Altes, so eine alte Sehnsucht in mir wirklich berührt. Und bin über meine Ausbilderin dann zum schamanischen Arbeiten, also nach Michael Hane. Also es ist ein sehr, Core-Schamanismus nennt sich das, sehr, sehr bodenständig. Also er war Ethnologe. Und habe darüber tatsächlich sehr, sehr viel in mir selber auch heilen können. In Anpaarung mit einem meiner Pferde. Also weil der Pian, wir sind dann auf den Vierseitenhof gezogen, den wir dann gekauft haben, weil das eine Pferd, meine alte Stute, der Kiri, der neu kam, die wären sonst wirklich in Ställen gestorben, einfach wegen dem Heumanagement und allem. Und dort hatte ich den Seminarraum, da war auch dieses Coaching-Unternehmen und er hat unglaublich viel in mir immer getriggert. Also der ist so ein Lebertyp. Also wenn dem was nicht, also in der TCM Lebertyp, wenn dem was nicht passt, dann explodiert er total. Und dann rennt er quietschend und bockend durch die Gegend mit Losreißen, mit allem. Und das ist sehr in Resonanz mit mir gegangen, weil das ein Stimmungsbild ist, was ich noch bis vor ein paar Jahren extrem gut kannte. Und irgendwann habe ich dann angefangen, einfach immer, wenn der so tiefe Emotionen triggert, dass ich wirklich dann in den Seminarraum gegangen bin und eine schamanische Reise dazu gemacht habe. Und so habe ich, und bei diesen Reisen, es war unglaublich, was ich an Zusammenhängen dann wirklich erfahren habe, wie, also ich habe immer gefragt, wie das geheilt werden kann, was getan werden kann, dass dieses Gefühl geheilt werden kann. Und so bin ich so Schicht für Schicht, habe ich mich wirklich durch, und man muss sagen, durch mein, und das war extrem schwierig, durch mein Körpergedächtnis gearbeitet. Weil bevor ich krank geworden bin, war das so ein bisschen, es gab dann, das war natürlich auch zweimal in Kliniken, und es gab wirklich so diesen Satz, der da war, in einer sehr schwierigen Situation, die auch retraumatisierend war, wo so plötzlich klar war, der Kopf darf nicht wissen, was der Körper weiß. So, also, dass da wirklich ganz schlimme Traumatisierung auch gab. Und mit Pferden zu arbeiten, also es geht nun mal halt nicht ohne den Körper, also nicht mal Boden. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich mich zu so diesem Körpergedächtnis gestellt habe und mich dort in der brandenburgischen Einöde mit meinen schamanischen Reisen und dem Pian, der immer sehr präzise auf dann einfach die Sachen zum Vorschein gebracht hat, mich da durchgearbeitet habe. Und durch dieses schamanische Arbeiten, also ich habe dann sehr, sehr viele Kurse gemacht und wurde mir bei einer schamanischen Reise eben gesagt, ich soll eine schamanische Reitlehre schreiben, wo ich auch dachte, ja klar, bin ich voll die Geeignete für. Und habe es dann aber, daraus ist dieses Buch entstanden. Und als ich im Dreijahresprogramm von der Foundation for Shamanic Studies, sollten wir dann eine Reise machen, wo wir in Erfahrung bringen, was wir im nächsten Jahr, womit wir uns befassen sollen. Dann habe ich die Antwort bekommen, ich soll 9 schamanische Reisen machen, die ich Menschen zur Verfügung stelle, um einfach ja, die Beziehung zwischen Menschen und Pferden zu verändern. Und das war halt auch so was, wo ich dann so, oh, bitte nicht. Und ich habe das echt geschoben und geschoben und geschoben und habe dann mal so halbherzig angefangen, 2, 3 Reisen zu machen und so. Und die waren schon echt toll. Und dann habe ich es aber abgebrochen. Und dann kam Corona. Und dann fiel mir halt das wieder ein. Und dann war so klar, so, ja gut, ich sitze jetzt eh hier, dann kann ich das ja auch mal machen. So, weil muss man ja eh, wenn jemand sagt, also wenn die Spirits sagen, mach mal, dann sollte man es eigentlich schon tun. Und dann habe ich wirklich entdeckt, was das für unglaublich, was das für Schätze sind, also diese neuen Reisen, ne? Und mein Mann hat die dann immer transkribiert. Und dann wusste ich aber nicht, wie stelle ich denn das jetzt zur Verfügung? Ich kann ja nicht einfach mit 9 Reisen um die Ecke kommen und bin dann morgens irgendwann um 5 Uhr aufgewacht, wie wenn mich jemand weckt. Und dann wusste ich plötzlich, wie ich das mache. Und habe dann dieses Workbook entwickelt, habe halt alles, was ich so in meinen, ich habe Coaching-Ausbildungen gemacht und auch Pferdetrainer-Ausbildungen, solche Sachen. Und habe da eigentlich dann alles einfließen lassen. Und so ist der Kurs entstanden. Und dann habe ich ihn ein bisschen stiefmütterlich 3 Jahre in die Ecke gelegt, weil ich dachte, jetzt habe ich ja getan, was ich tun soll. Und habe ihn dann beim Abstauben letztes Jahr auf dem Schrank entdeckt, das Workbook, und dachte, wieder so reingeblättert, und dachte, das ist irgendwie echt schon echt toll. Und dann habe ich es jetzt hervorgenommen und setze mich da jetzt wirklich für ein im Zuge auch von diesem Stiftungsverein, weil da 50% aus dem Verkauf des Kurses gehen dort wieder in den für uns gegründeten Stiftungsverein, dass wir daraus dann wieder Projekte machen können. So ist das.
Toll, das klingt richtig spannend. Ja, und es klingt auch wie so ein bisschen wie so ein Lebenswerk, was du da geschaffen hast.
Ja, also ja, es ist tatsächlich so. Ich hätte das noch vor, tatsächlich vor einer Woche, habe ich ja vorhin erzählt, dass ich noch mal alles durchgearbeitet habe und durchgehört habe, hätte ich das noch anders gesehen. Aber wurde mir da jetzt wirklich bewusst, wie arg das aufeinander aufbaut und wie sehr es im Grunde meine eigene Reise wiedergibt, ne? Wie sehr es auch die Dinge rahmt, die ich finde, dass sie wichtig sind, um ein eigenverantwortliches Leben zu führen und um auch zu heilen, was für mich auch ganz ein wesentlicher Teil ist, sich mit sich selbst zu versöhnen und der Biografie zu versöhnen, mit dem Leben zu versöhnen. Also es hat ganz viel mit Versöhnung auch zu tun, ne? Und das ist halt auch wiederum nur möglich, wenn man lernt, mit seiner Angst umzugehen und sich auch der Angst zu stellen. Und alle diese Sachen, also durch die begleitet der Kurs wirklich durch die Reisen und durch die Coaching-Übungen, durch die Meditation. Es gibt auch viel zu Körpergedächtnis, also beziehungsweise eigene Energie wahrnehmen. Ja. Werte.
Was ich so schön finde an der Geschichte, was du vorhin erzählt hast, mit Pian, heißt der, glaube ich, gell?
Ja.
Wie schön, also wenn man das zulässt und die Tiere ernst nimmt, wie schön das eigentlich ist, was man da über sich erfahren kann. Ne, wenn man so in diese Verbindung geht mit den Tieren und sich anschaut, was spiegelt mir das Tier oder was triggert es gerade in mir? Und ich glaube, das machen Tiere ja ganz oft.
Ja. Also ich würde es, das stimmt. Ich glaube aber, dass das eigentlich in jeder Form der Beziehung der Fall ist, dass das Problem oder was uns als Menschen im Wege steht, ist, dass man sich selten nur noch unverstellt begegnet. Und die Tiere, die begegnen uns immer unverstellt. Also ich glaube, das ist auch das, warum wir immer so dankbar sind um die Nähe der Tiere, ne? Weil die freuen sich einfach, wenn die uns sehen. So. Also die haben mit uns irgendwie, die denken nicht so um die Ecke. Bei Menschen kann es dann schon mal sein, dass sich dann halt jemand nicht freut, weil er halt dann noch irgendwie eine Rechnung mit einem offen hat oder was ausagiert und so. Und das macht es, glaube ich, schwierig in der Interaktion mit Menschen. Und ich glaube, das, was du meintest mit Spiegel oder dass man an seine eigenen Themen kommt, ich glaube, das kann man fast über jede Beziehung, eigentlich auch über menschliche Beziehungen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen ein anderer Level, würde ich mal
Ja,
sagen.
auf jeden Fall.
Tiere, die machen es uns leicht, weil die einfach schon auch mit ihren Traumata antreten, aber die lieben einfach vorbehaltlos. Die berechnen nicht, genau. Die
Ja,
berechnen nicht,
ja.
die kalkulieren nicht, das machen sie alles nicht. Und das kann einem natürlich in Beziehung mit Menschen schon begegnen. Und dann ist es halt kompliziert.
Ja, na klar, jede Beziehung ist ja einfach so eine Möglichkeit zu wachsen und Themen gezeigt zu bekommen. Aber ich finde es irgendwie mit Tieren ist es einfach nochmal anders.
Ja. Ja, ich glaube, ich beantworte das so behutsam, weil ich mich manchmal so ein bisschen mit dem, gerade mit den Pferden. Also ja, das Pferd als Spiegel ist richtig und ja, auch das Pferd als Heiler, aber in erster Linie ist das Pferd einfach auch sich selbst und nicht für uns da. Und das ist schon was mir ganz wichtig ist zu differenzieren. Also, dass es erstmal darum geht, dass wir dafür Sorge tragen, dass es den Pferden in ihrem Leben gut geht. Und wenn wir irgendwelchen Quatsch emotional ständig an die hintragen, geht es denen einfach nicht gut. Wenn die unsere große Projektionsfläche sind, überfrachten wir sie auch. Insofern finde ich, ist es wie in einer Beziehung, dass man einfach guckt, wie geht es dem Partner jetzt? Und wenn man merkt, boah, der hat jetzt echt Stress in meiner Nähe, dann klar, spiegelt der dann, kann man jetzt sagen, weiß aber nicht, ob der meinen Stress spiegelt. Also auf jeden Fall drückt das Pferd aus, ich habe Stress in deiner Nähe. Und dann muss man einfach halt nach Hause gehen und überlegen, was um alles in der Welt stresst denn jetzt mein Partner so?
Ja.
Und ob jetzt Hund, Pferd, Mann, Kind, egal. Und ja, und ich glaube, bei der Beantwortung dieser Fragen kommt man dann ein Stück weiter. Und der Unterschied ist, dass das Pferd gibt sich nicht gestresst, weil das nicht dieses um die Ecke, sondern
Ja.
es ist wirklich was, was mit einem selber zu tun hat, warum das Pferd gestresst ist. So. Das kann jetzt wiederum beim Kind, beim Mann, bei den Eltern schon wieder anders sein. Da gibt es.
Ja, genau. Tiere kommunizieren halt einfach direkt und ja.
Ja, und sie können halt ein bisschen mehr auch in Schichten gucken. Ne? Also das Pferd, das blickt schon gut in den Keller.
Genau.
Die sind da schon ziemlich klar, klarer als wir, ja.
Ja, ich glaube, ihr habt auch geplant, da auch so eine Art Retreat draus zu machen. Ist das richtig? Oder gibt es das schon oder ist das in Planung?
Ach so, ja, wir wollen ein Online-Retreat machen, genau.
Ein Online, okay.
Retreat, ja, das war jetzt noch nicht, das wäre vielleicht, dass ich das wäre mal noch irgendwann vielleicht eine Überlegung, aber jetzt wollten wir eigentlich, weil wir halt gemerkt haben oder ich gemerkt habe und das Online-Retreat mache ich dann mit einer Kollegin zusammen, weil der Kurs halt sehr tief geht und es schwierig ist, da dran zu bleiben, alleine auch, gab es die Idee, und das werden wir auch im Herbst umsetzen, dass man einfach relativ intensiv in 3 Monaten Menschen sich zusammenfinden können und wir gemeinsam dann mit dem Kurs arbeiten. Also es wird halt dann auch 2 Zooms oder ein Zoom-Meeting pro Woche, 1 bis 2, müssen wir mal gucken geben, wo man dann sich austauscht und ich halt auch nochmal gezielt ziemlich viel Input gebe zu gewünschten Themen und auch manche Sachen auch tatsächlich dann live. Mach Meditation, manche reisen sogar vielleicht auch noch mal. Ja, weil also es wäre schon echt schön, wenn das viele Menschen machen, weil es so gerade im Moment es befriedet so viel. Es wird so arg die Welt wirklich verändern, weil es so vielen Menschen, also versöhnte Menschen sind einfach friedliche Menschen. Und das tut gerade ein bisschen Not.
Ja. Jetzt ist mir gerade meine Frage entfallen. Ich hatte gerade. Moment. Ah ja, genau. Du hast, also ich glaube, man kann das schon so sagen, du hast dir jetzt irgendwie so ein Leben aufgebaut. Also erstens mal, dass sich bestimmt viele andere wünschen würden. Also du lebst jetzt heute wirklich in Portugal mit deinen Pferden. Also ihr habt es ja da sehr schön.
Ja, absolut.
Was hat, also wie hast du das denn gemacht, dir dieses Leben zu erschaffen? Weißt du auch, was ich raus will?
Ja. Also tatsächlich, dass mir irgendwann sehr, also ich habe mich ja sehr, sehr viel in meinem ersten Buch auch mit Quantenphysik befasst. Und ich würde jetzt rückblickend einfach sagen, Pferde sind irrsinnig gute Lehrer, um uns Menschen zu helfen, uns in eine erwartungsneutrale Haltung zu bringen. Und dieses zu lernen ist extrem schwierig.
Ja.
Und wenn man dieses aber kann, dann schafft man es tatsächlich. Und das ist auch was Campbell beschrieben hat, also ich habe ja diesen Kurs nach der Heldenreise von Campbell und das ist wirklich faszinierend und das ist ja auch eine Grundstruktur von Filmen, dass wir dann zum Schöpfer unserer eigenen Geschichte werden können. Und das erfordert aber natürlich tatsächlich wirklich dieses Erwartungsneutral und dafür ist es unabdingbar, innerlich seine Themen zu klären und sich zu befrieden und dann einen Fokus zu generieren, Fokus zu schaffen, wie auch immer, ne? Aber alleine jetzt, was ja ganz oft, also es gibt ja Moodboards, Mindsets, diese ganzen Sachen, also jetzt alleine imaginieren, also natürlich mache ich, ja, ich habe immer morgens meine halbe Stunde Besinnen und ich imaginiere natürlich und überlege mir, wie möchte ich, dass irgendein Projekt sich zum Beispiel realisiert, ne? Wie soll das aussehen? Und das schmücke ich dann in allen Details aus. Also ich richte, also es gibt jetzt wieder ein Projekt, das brenne ich, also das liebe ich jetzt schon total. Das ist so in 10 Jahren vielleicht. Und das male ich mir dann immer aus. Also ich baue das dann schon, ich lege dann schon Straßen an, ich überlege mir schon, wie fühlt sich das an, wenn ich da laufe, wenn ich da auf der Terrasse bin, also wenn ich das wirklich lebe, mit allen Sinnen. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Aber was genauso wichtig ist, ist, dass das alles auf eine neutrale Erwartungshaltung fällt. Weil wenn man anfängt zu klammern an dieser Vision, dann realisiert sich das nicht. Also es ist im Grunde ein Wünschen, Generieren, im schönsten Sinne schöpferisch tätig sein und es dann loslassen. So, und akzeptieren, was kommt. Ne? Also, weil ich meine, Leben ist immer Minus Plus. Also das geht da nicht geschmeidig durch wie geschnitten Brot oder so. Also da kann man so schön imaginieren, wie man will. Und ich glaube, das wird manchmal so ein bisschen vergessen. Also, dass man wirklich beharrlich da auch so ein bisschen schon auch im Steinbruch des Lebens rumackern muss, um eben die Basis zu schaffen, dass dieser schöpferische Samen dann auf fruchtbaren Boden fallen kann. Ja.
Glaubst du beim Ausmalen, oder du hast es gerade so schön beschrieben, da habe ich gedacht, da ist wahrscheinlich das Drehbuchautorin sein eine Hilfe.
Ganz, ganz bestimmt, ja, klar. Aber das kann ja jeder Mensch lernen. Und das ist ja dann auch wiederum eine Bereicherung, weil es ja dann das eigene Leben auch wieder reicher macht, wenn man dann ja auch fragt, aus welchen Komponenten, aus welchen sinnlichen Komponenten vor allen Dingen geht denn eigentlich meine Gegenwart. Ne? Und also diese Präzision, ich glaube, man ist oft zu unpräzise auch in den Vorstellungen.
In den Bildern.
In den Bildern und ich glaube in der Vorstellung, und ich glaube, das fängt halt auch wirklich schon damit an, dass es nicht unbedingt leicht ist, die Frage zu beantworten, was will ich denn eigentlich wirklich? Ne? Also, und das ist halt auch was Gutes, dass zum Beispiel bei Drehbuchautoren, also weil man hat ja ständig irgendwelche Ideen. Und ich habe das dann auch mit meinem Mann, also weil er arbeitet ja noch als Drehbuchautor und wo wir dann manchmal reden und wo ich sage so, willst du mit dieser Idee wirklich 3 Jahre deines Lebens verbringen? Bei denen sind, wenn es halt blöd, also bei einem Entwicklungsstadium dann so. Und je nachdem, also einem richtig langen Film, also Minimum 2 Jahre, ne? So. Und man muss die Idee dann schon echt so richtig lieben. Und ich glaube, das ist halt auch was beim Imaginieren. Also man muss sich auch wirklich überlegen, will ich das wirklich leben? Und da ist es auch wieder hilfreich, eben zu fragen, ist es eigentlich meine Idee oder ist es das, wo ich denke, das erwartet jemand anders von mir? Und diese Sachen, die sind dann auch eher so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, glaube ich. Also weil die funktionieren dann nicht richtig, weil da ist das, wir müssen das so mit dem ganzen Herzen machen. So.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn es nicht wirklich aus dem Herzen ist, dann funktioniert es ja meistens nicht. Oder
Nee.
zumindest nicht langfristig.
Nee, und auch also wirklich so die Freude und die Begeisterung dafür, ne? Das, ja. Also wir hatten, das war zum Beispiel, das war echt ein schwieriger Punkt bei diesem Auswanderungsprojekt, dass wir hatten erst woanders ein Grundstück und haben dann ein wunderschönes Grundstück. Ich vermisse die Korkeichen dort heute manchmal noch. Und ich habe dann aber 2020, da hatten wir gerade war alles fertig geplant und ganz lieben Architekten und so und alles so on go. Und dann hatte ich gemerkt, bei einem Aufenthalt dort, wo ich gemerkt habe, es ist mir da zu einsam. Also ich war ja quasi 20, also 12 Jahre in Brandenburg in Klausur auf unserem Vierseitenhof. Dann gemerkt habe, ich möchte jetzt nicht nochmal 10 Jahre wie so eine Eremitin leben. Jetzt hätte ich gerne, eigentlich ganz gerne wieder Menschen. um mich rum und auch Restaurants, wo man nicht eine Viertelstunde hinfährt und auch ein Kino vielleicht, wo man nicht eine halbe Stunde hinfährt und solche Sachen. Und das hat uns echt viel Mut gekostet, wirklich zu sagen, okay, dann, und das war 2 Jahre, bevor wir gesagt haben, wir gehen, ne? Und wo wir dann so, okay, dann verkaufen wir das und wir fangen nochmal komplett von
Von
vorne
vorne an.
an. Und als wir beschlossen haben, wir verkaufen das und uns dieses hier angeguckt haben, und für dieses mussten wir das andere erst verkaufen, sonst hätten wir überhaupt nicht das Geld gehabt. Und dann kam Corona. So. Und dann saßen wir wirklich vor den Toren Berlins und haben das alles tatsächlich wirklich durch viel Besinnen, viel Imaginieren, viel Vertrauen, viel einfach nicht beirren lassen. Und also für uns war das diese Corona-Zeit eine sehr klare, sehr gute, sehr fokussierte Zeit. Also wir haben die sehr, ja, wie so eine Einkehr einfach genutzt, um so alle Kräfte auch nochmal zu bündeln. Aber wir waren natürlich auch in einer sehr privilegierten Situation, weil wir auf dem Land gelebt haben, die Kinder aus dem Haus waren. Und freiberuflich. Und dann sind echt Sachen passiert, die waren echt magisch. Also so, wo man manchmal, das ist jetzt echt krass, dass das passiert.
Ja, vielleicht ermutigt es einfach den einen oder die an den einen oder die andere, ja, ein bisschen beim Imaginieren zu bleiben oder mal da dran zu gehen und sich zu fragen, was ist denn das, was ich mir wirklich, wirklich, wirklich wünsche aus tiefstem Herzen?
Ja.
Hm.
Ja, das ist tatsächlich. Und ja, und das ist so ein bisschen der zweite Schritt dann vom, also wir machen jetzt das Online-Retreat und dann möchte ich ganz gerne noch ein ganz langfristiges Projekt angehen. Und das ist so ein bisschen schön, dass du es so formuliert hast, weil ich dann überlegt habe, mit was für Menschen möchte ich da denn zusammenarbeiten. Und genau da möchte ich Menschen, die wirklich einen klaren Traum haben und die sagen, das wünsche ich mir, aber es ist schwer dahin zu kommen, dass man wirklich sagt, über einen längeren Zeitraum, von mir ist ein Jahr, 1,5 Jahre, dass wir als Gruppe da ganz intensiv, also klar, Ruf der Pferde ist die Basis und dann aber wirklich immer wieder gucken, wie man es schafft, in die Umsetzung zu kommen. Weil das wird mir echt richtig, richtig viel Spaß machen, weil das so hilft, wenn da immer wieder einer ist, der dann auch sagt so, komm jetzt weiter. Oder auch, naja, gut, aber dann muss jetzt halt auch nochmal in den Keller gehen und nochmal ein bisschen aufräumen. Also da irgendwie weggucken und dann denken, läuft schon, das geht halt auch nicht. So. Und da
Ja.
so eine Gemeinschaft dann, ja, das ist so für 25 angedacht.
Das klingt auch sehr schön.
Ja.
Ich glaube, wir sind gerade zu einem ganz schönen Punkt angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend gerne sagen möchtest, was dir noch wichtig ist?
Ja, tatsächlich eine Sache. Ich möchte allen Menschen wirklich ans Herz legen, auch in der tiefsten Verzweiflung, abends ins Bett zu gehen und einfach morgens wieder aufzustehen. Also nichts zu machen, sondern einfach zu sagen, ich gehe jetzt ins Bett, ich schlafe und dann gucke ich. Also sprich, einfach manchmal geht es. In manchen Situationen im Leben geht es einfach nur darum, bis zum nächsten Tag im Leben zu bleiben. Und hätte ich das nicht beherzigt, wäre ich nicht hier. Und würde wirklich nicht dieses phänomenale Leben leben. Ja, das ist mir ganz wichtig, weil es wirklich, es gibt viele, viele Täler.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Schön.
Ich danke auch euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.